Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
der Monte Sprechstunde. Wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns heute mal mit einem ganz aktuellen Thema, das momentan in aller Munde ist, nachdem wir uns jetzt schon länger nicht gemeldet haben.
Ja, wir tun einfach so, als wäre da keine Riesenlücke gewesen.
Es ist gar keine Lücke, aber es war in letzter Zeit einfach viel zu tun.
Die Woche ist der Lehrerstress.
Im Stress. Die Woche sind wir im Praktikum unterwegs und besuchen die Kinder.
Genau.
Und davor war auch immer irgendwas. Lehrer sind immer im Stress.
Richtig.
Kann man sich merken, wir haben ja auch schon wieder bald Ferien.
So ist es. Genau, und wir dachten uns, wir beschäftigen uns mit dem Thema Schule. Warum brauchen wir Schule aktuell überhaupt noch, wenn es doch jetzt so viele tolle Medien gibt? Also Lernvideos gibt es ja schon ganz lange, aber es gibt ja jetzt auch diese ganzen verschiedenen KI-Möglichkeiten, Programme, ChatGPT und so weiter und so fort. Und dann könnte man sich doch eigentlich vor seinen Rechner setzen und sich die Schule sparen.
Ja, wäre ja auch viel einfacher. Man müsste nicht mehr rausgehen. Künstliche Intelligenz kann und weiß ja sowieso alles, mehr als wir Lehrer, die manchmal Wissenslücken haben. Wäre ja eigentlich ganz praktisch so.
Genau, und deswegen war unsere große Frage jetzt, warum brauchen wir denn Schule? Und wie könnte man Schule vielleicht auch so gestalten, dass wir sie auch in Zukunft noch brauchen können?
Wir haben uns gedacht, passend zum Thema, fragen wir doch einfach mal bei einer künstlichen Intelligenz nach, was sie denn dazu sagt, warum wir Schule überhaupt brauchen. Und wir haben darauf auch eine sehr ausführliche Antwort bekommen.
Wir brauchen Schulen, die dem Einzelnen Bildung und Wissen vermitteln. Die Schule ist ein Ort, an dem Schüler Fähigkeiten erlernen und entwickeln können, die ihnen in ihrer zukünftigen Karriere und ihrem Privatleben zum Erfolg verhelfen. Es hilft den Schülern auch dabei, sich sozial und emotional zu entwickeln. Wenn sie mit Lehrern und anderen Schülern interagieren, darüber hinaus vermitteln Schulen den Schülern wichtige Werte wie Teamarbeit, Verantwortung und Kommunikationsfähigkeit. Insgesamt spielen Schulen eine entscheidende Rolle dabei, Menschen zu verantwortungsbewussten und erfolgreichen Mitgliedern der Gesellschaft zu formen.
Oh, das war jetzt eine schöne, ausführliche Antwort. Hat flüssiger gesprochen als wir immer, wenn wir manchmal rumstöpseln. Klang sehr eloquent, finde ich, nur das Verantwortungsverhältnis.
Könnte uns aber auch passieren.
Klang nett, aber könnte uns auch passieren. Ich würde sagen, wir können uns eigentlich jetzt die Folge sparen, weil die Antwort habt ihr ja jetzt bekommen.
Genau, also wir wollen sie zu verantwortungsvollen Menschen leiten. Und das, ja, ich denke, genau das ist der Punkt, witzigerweise. Ich hätte gar nicht gedacht, dass die Antwort so ausführlich wird und dass der Fokus auch spannenderweise wirklich auf diesen sozialen und gesellschaftlichen Kompetenzen liegen wird. Aber auch eben in dem GPT-Chat ist es eher der Fokus darauf jetzt gewesen. Da stand jetzt weniger dabei, die Lernkompetenz in den verschiedenen Fächern wie Mathe, Deutsch und so weiter.
Ja, man muss ja sagen, Wissen bekommt man inzwischen ja überall sehr, sehr schnell her. Also dadurch, dass die Kinder ja auch alle ihre Handys haben, Medien und sonst was, kann man Sachen super schnell nachschauen und bekommt es dann wahrscheinlich ausführlicher, als es oft ein Lehrer jetzt erzählen könnte. Da hat man dann gleich ganz viel Wissen sich im YouTube-Video oder so angeeignet und super gut, das passt dann. Das wäre okay, aber gerade das Soziale ist eben was, wo Kinder viel lernen müssen, was man eben einfach nicht so vorm PC einfach hinkriegt.
Ja, und jetzt haben wir ein immer noch leider aktuelles Problem. Die Studie zum Lesen und Schreiben zeigt es mal wieder. Leider ist die Schule einerseits für das Soziale verantwortlich und ich finde auch da zeigen wir leider in dem Schulsystem große Lücken, aber auch beim Lernen von einfachen Inhalten, also das Lernen von Inhalten, nicht nur unbedingt einfachen, da versagen wir auch ein bisschen in dem Schulsystem. Denn jeder vierte Viertklässler kann nicht richtig lesen und schreiben, wenn er aus der Grundschule kommt. Und ich finde, das ist schon eine etwas gruselige Statistik.
Ist ja eigentlich so eine Grundkompetenz, die man gerade nach der Grundschule sollte man lesen, schreiben und Grundrechenarten rechnen können, so die Basics, was eigentlich jeder können sollte. Es ist inzwischen aber schon ein paar Jahre lang so, dass man sieht es in den PISA-Studien auf, Deutschland rutscht immer weiter ab. Kinder können nicht lesen und schreiben, nicht erst seit der Corona-Pandemie. Man könnte jetzt auch denken, naja, es ist das Homeschooling halt, da haben sie jetzt nicht richtig gelesen, können sie jetzt halt nicht, sondern das ist tatsächlich schon länger, werden sie immer schwächer.
Ja, wenn man sich so ein paar Berichte dazu anhört, dann wird auf die Schuld darauf geschoben, dass die Lehrer nicht passend dazu ausgebildet sind, so viele Kinder mit Migrations- und Hintergrund zu unterrichten. Also dass es daran scheitert, dass sozusagen die deutsche Sprache in dem Fall die Problematik darstellt. Ich denke mir aber, wenn Also der Migrationshintergrund bei Kindern ist jetzt keine neue Sache und in vielen Ländern gibt es viele verschiedene Nationalitäten. Wenn das in der Ausbildung so nicht gelernt wird, dann sollte man vielleicht da auch mal drüber nachdenken, wo dann der Haken ist. Also die Lösung kann nicht sein, dass jeder dann mit perfektem Deutsch in der Schule startet und dann können wir alle loslegen.
Natürlich.
Das können wir uns also wenn alle alles richtig gut können, dann können wir es auch alle richtig gut lernen.
Richtig, nur dann funktioniert das. Also das ist natürlich schon eine Frage, was kann man da dran ändern oder machen, dass die Kinder besser lesen können. Dafür braucht man Schule auf jeden Fall, glaube ich, für so eine Kompetenz wie das Lesen. Ist es wirklich schwer, da war Corona natürlich schon dazwischen, wo manche Kinder das vielleicht nicht so geübt haben, dadurch, dass halt viel Homeschooling war, dass dadurch trotzdem auch zusätzlich wahrscheinlich Lücken entstanden sind. Wir haben auch schon überlegt, woran es noch liegen könnte. Das ist natürlich der Migrationshintergrund bei vielen Kindern auf jeden Fall. Viele Kinder nutzen einfach auch schon sehr, sehr früh viele Medien. Da muss man ja auch nicht richtig schreiben können, weil das Handy hat Autokorrektur.
Ja.
Oder der PC. Das heißt, das wird einem da ja eh verbessert. Man muss es sich eigentlich gar nicht richtig einprägen, wie man es schreibt, weil man braucht es ja nicht.
Auch die Konzentrationsphasen können tatsächlich dadurch deutlich kürzer werden und auch dann wird zum Beispiel Lesen anstrengender oder man kann sich weniger lang auf Texte fokussieren.
Ja, also die Kinder spielen oder zocken jetzt schon wirklich immer früher, haben immer früher Handy, Switch, sonst was. Ja. Also wir wollen jetzt nicht alles Technische verteufeln. Ich habe auch eine Switch zu Hause, also das Spielen macht auch Spaß. Das neue Harry Potter Game habe ich jetzt auch. Das macht Spaß, aber es kommt immer früher und viele Kinder verbringen trotzdem einfach zu viel Zeit davor, wodurch die Konzentration natürlich schon beeinträchtigt ist. Da wäre auf jeden Fall ein Punkt, dass in der Schule auf sowas schon auch hingewiesen werden muss.
Mhm. Dass auch die Eltern, also Lehrer und Eltern ein bisschen aufgeklärt werden. Und auch die Kinder natürlich. Ich glaube auch mit 10 Jahren kann man sich ein bisschen selber bewusst werden, wie viel Zeit verwende ich denn gerade mit Medien und wie viel Zeit nutze ich vielleicht dann noch effektiv, die mir dann etwas im Lernfaktor bringen kann.
Da ist ein wichtiger Punkt in der Schule, einfach den Kindern richtige Mediennutzung vermitteln. Man hat dadurch viele Möglichkeiten, man kann super coole Sachen machen, aber man muss den Kindern einfach beibringen, dass sie damit auch verantwortungsbewusst umgehen.
Ja.
Auf jeden Fall eine Aufgabe der Schule. Da haben wir schon die erste.
Auf jeden Fall. Dann denke ich, dass es auch ein großer Faktor ist, dass wir in unserer deutschen Bildungsgesellschaft eine sehr große Schere haben mit den verschiedenen Schulsystemen. Also wir selektieren ja sehr früh schon nach der 4. Klasse in Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Förderschulen und teilen die Kinder dann ihre verschiedenen Leistungsklassen, mal in Anführungsstrichen gesagt, auf. Und dort bleiben sie dann so lange, bis sie das Schulsystem in dem Fall bis zur 9. oder bis zur 12., 13. Klasse durchlaufen haben. Und dann, komischerweise, treffen sie wieder aufeinander. Also das ist vielleicht auch so eine Frage, warum trennen wir unsere Kinder komplett nach irgendwelchen Leistungsmustern, wenn man dann später in Büroräumen und verschiedenen Bereichen dann doch wieder aufeinandertreffen muss und wird. Und dann muss es ja auch wieder funktionieren.
Vor allen Dingen 4. Klasse, hier in Bayern zumindest, ist natürlich auch schon sehr, sehr früh. Also da sind die schon auch noch sehr klein, entwickeln sich dann später manchmal nochmal ganz anderes Lernverhalten und haben sich vielleicht dann erstmal kurz schon mal was verbaut. Ich meine, in Deutschland hat man später auch die Möglichkeiten, dann Abi und sonst was nachzuholen. Aber es wird schon früh da sortiert auf jeden Fall.
Dann kann man dazu vielleicht auch noch sagen, weil ich gerade mit denke, 4. Klasse, Mädchen sind ja oftmals doch durch ihr Verhalten ein bisschen oder wirken etwas reifer und außerdem heißt es auch oft in vielen Lehrwerken und das ist glaube ich auch der Fall, dass Schule ein System ist, das eher für Frauen und Mädchen geschaffen ist und weniger für Jungs, einfach weil der Bewegungsfaktor oft sehr wenig beachtet wird und Jungs ganz anders lernen oder auch andere Kompetenzen bräuchten, die in der Schule, so wie wir es jetzt zum Beispiel in Gymnasien kennen, überhaupt nicht praktiziert werden.
Ja, da wird halt das, ich lerne auswendig auf eine bestimmte Prüfung, ich bin fleißig, melde mich brav, dann ist man der Lieblingsschüler von allen Lehrern, glaube ich. Und das sind oft einfach leider die Mädels. So waren wir auch.
So waren wir auch, genau das.
Möchte ich dazu sagen. Für was man Schule noch braucht, da war ja gerade auch schon der große soziale Aspekt und Teamfähigkeit. Das ist natürlich was, das ist ein großer Pluspunkt für die Schule, warum man sie braucht.
Ja.
Die Kinder lernen sich in einem sozialen Umfeld, in einer sozialen Gruppe zurechtzufinden, ihre Stellung zu finden, wo befinde ich mich in der Gruppe, und natürlich auch an bestimmte Regeln zu halten, irgendwie, wie ein Zusammenleben funktionieren kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alle Kinder so egomäßig daheim sitzen, halt ihren Unterricht mit ihrer künstlichen Intelligenz machen und dann irgendwann in die weite Welt rauskommen, wo sie sich dann doch ins Sozialgefüge anpassen müssen, wird es natürlich schwierig, wenn ich plötzlich auf andere Menschen Rücksicht nehmen muss.
Die Frage ist auch natürlich, inwieweit wird es dann in der aktuellen Bildungsszene genutzt, dass wir sagen, eine Gemeinschaft wird unterstützt, soziale Regeln werden erklärt. Also ich denke, jede Schule hat natürlich ihre Hausregeln, der Umgang miteinander wird auch hoffentlich von jeder Klassenleitung verstärkt besprochen, aber viele Situationen, die dann für ein Miteinander wichtig sind, sind bestimmt auch Situationen, die die Kinder untereinander ausfechten, wo wir Lehrer gar keine große Rolle spielen oder spielen können in dem Moment, also Pausenhof oder mal so Jungs- oder Mädchentoiletten, wo einiges ausgerauft wird. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass der Fokus da noch viel, viel stärker auf das Gemeinschaftswesen gelenkt wird. Also vielleicht ein Fach, das das Ganze auch viel mehr unterstützt.
Ja, so ein bisschen kann man es ja immer, so Ethik Rallye zum Beispiel, machen wir oft so Zusammenleben in der Klasse. Wir haben auch oft, wenn wir den Klassenrat zum Beispiel besprechen, ganz im Schuljahresanfang legen wir die Regeln gemeinsam fest. In den Klassenrat kommt dann auch manchmal, wenn da solche Streitereien sind. Nur viele kriegt man als Lehrer eben nicht mit. Deshalb ist es umso wichtiger, ihnen so mitzugeben, wie verhalte ich mich richtig vielleicht, wenn ich einen Konflikt mit einem anderen Kind habe. Also ich hau da vielleicht jetzt nicht drauf, sondern ich hole mir Hilfe, vielleicht auch mal einen Mediator, der neutral ist, weil es ist manchmal echt schwierig. Die krassesten Sachen passieren eigentlich meistens, wenn wir es eben gerade nicht mitkriegen.
Und da hört man auch schon ein bisschen den Luxus raus, den wir jetzt mit unseren Klassen im Montessori-System haben. Wir haben ja sehr viel Zeit, den wir mit unserer eigenen Klasse verbringen können. Wir können einen Klassenrat auch mal über eine Doppelstunde führen. Wir können den wöchentlich führen. Wir können Gemeinschaftsstunden einziehen in den Freiarbeitsstunden, wo wir sagen, wir lesen vielleicht mal eine gemeinsame Geschichte, bei der es um Freundschaft geht. Oder wir besprechen unsere Klassenregeln neu. Wir führen neue Systeme ein. Das sind alles Sachen, die so, so wichtig sind, um eine Klassengemeinschaft zu stärken. Und die natürlich für einen, ja, vielleicht einen Deutsch- oder Mathelehrer, der zwar die Klassenleitung der 6a hat, aber ansonsten, ich weiß nicht, wie viele Stunden dann wirklich zur Verfügung hat, die realistisch sind.
Nicht viel, der Lehrplan sitzt ja im Nacken, glaube ich, sehr.
Richtig. In der wirklichen Schule. Das wird ziemlich schwierig. Und wenn man dann am Schluss vielleicht zu hören bekommt, ja, der Durchschnitt der letzten Klassenarbeit, das liegt daran, weil zu wenig Deutschunterricht stattgefunden hat, dann ist es natürlich auch ärgerlich.
Da haben wir auf jeden Fall einen großen Vorteil. Das ist auch ein großer Vorteil der Montessori-Schulen. Kleiner Werbeblock. Wir haben einfach viel mehr Zeit für soziale Sachen. Das ist auch oft das, was ehemalige Schüler zum Beispiel auch genannt haben, wie wir auch die Interviews mit den ehemaligen hatten. Bei uns ist der Fokus halt sehr auf das Soziale, was dann den Kindern auch oft zugutekommt, später im Berufsleben oder jetzt zum Beispiel auch im Praktikum, bekomme ich bei den Besuchen oft zu hören, dass die Kinder besonders aufmerksam sind, dass sie selbstständig arbeiten, dass sie sich da schon besonders gut schlagen für ihr Alter. Auch unsere sind ja jetzt erst zu 10, 11, weil wir einfach auf jeden Fall mehr Zeit haben, darauf zu achten. Und dadurch werden die Kinder auch aufmerksamer, was andere Menschen betrifft, und fragen nach und sind da viel offener. Das ist gerade das Schöne, finde ich, was bei uns auch so schön macht zu arbeiten, weil man den Kindern da ganz, ganz viel mitgeben kann. So, Wissensvermittlung ist natürlich auch wichtig, aber wie gesagt, das kann man sich wahrscheinlich später vieles dann wirklich auch online holen. Aber gerade das sind Sachen, die man ihnen mitgibt, die sie für ihre Zukunft auch wirklich brauchen können, um dann ihren Platz zu finden, den sie dann mal haben.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, dass du sagst, die Fragen nach. Ich denke auch so, das Nachfragen, das wird manchen Kindern fast ein bisschen aberzogen. Heißt das so, oder?
Ja, aberzogen. Sollen halt auf jeden Fall nicht nachfragen.
Genau, also ich kenne es schon noch so ein bisschen aus dem Regelschulunterricht. Es gibt keine blöden Fragen und dann meldet sich jemand und das war eine blöde Frage. Ups. Dass man da schon ein bisschen so gelernt wird, melde dich nur, wenn etwas wirklich essentiell ist, und Fragen, die einen jetzt persönlich interessiert haben, die gab es sowieso nicht. Wenn, dann waren es inhaltliche Fragen. Und dadurch, dass wir ja auch viel Zeit mit den Kindern verbringen können und die Kinder uns sehr gut kennen, trauen sie sich auch, viele Fragen zu stellen und lernen auch dadurch, ist es völlig in Ordnung, nachzufragen. Und in der Regel ist es auch einfach sehr schlau, nachzufragen.
Ja, bevor man es falsch macht, fragt man lieber zweimal. Aber es stimmte, in meiner Schulzeit früher war das Motto eigentlich, ich will nicht auffallen und am besten nicht zeigen, dass ich irgendwas nicht kann. Die wichtigste Frage war vielleicht, müssen wir das für die Schulaufgabe können?
Ja.
Wenn nicht, war es eh vergessen. Also das sind, kriegen unsere Kinder auf jeden Fall Kompetenzen mit, die ihnen sehr, sehr viel bringen.
Die Frage können sie nämlich gar nicht stellen. Die gibt es bei uns nicht.
Richtig, weil sie müssen nicht das Wissen auf einen Punkt lernen, um es dann auszuspucken, sondern sie lernen es schon auch für sich eigentlich mehr, glaube ich. Oder haben sie das Gefühl mehr, das für sich auch zu lernen.
Ja, auf jeden Fall.
Teamfähig war vorne auch ein großer Punkt.
Ja.
Das ist halt auch was, das kann ich jetzt von zu Hause auch nicht machen, auch wenn man sagt, vielleicht wenn sie zocken und zusammen im Team gegeneinander zocken, da kann man es vielleicht machen, wenn das jetzt jemand einwenden möchte. Aber ansonsten gibt es bei uns zum Beispiel auch viel Gruppenarbeit, gibt es bei normalen Regelschulen mit Sicherheit auch. Aber das ist auch was, für was die Schule auf jeden Fall wichtig ist, egal ob es jetzt unsere Monte ist oder eine Regelschule, dass ich im Team mit anderen Kindern klarkomme, es schaffe, mich da abzusprechen, kein Ego-Shooter bin, sondern Zusammenarbeit. Wenn ich die ganze Zeit jetzt nur daheim sitzen würde, wird man, glaube ich, zwangsweise ein bisschen zum Ego-Shooter, weil man hat ja nur sich.
Ja. Und ich denke auch zu lernen, auch bei der Gruppenarbeit, dass man verantwortlich für etwas ist. Also das Ergebnis, das ich präsentiere, dafür bin ich verantwortlich und kein anderer. Oder eben meine Gruppe und wie die Gruppe geleitet wird oder wie unsere Gruppe arbeiten kann, dafür ist auch jeder Einzelne in der Gruppe verantwortlich. Das ist etwas, was den Kindern ziemlich schnell bewusst wird bei Projekten, bei denen zum Beispiel die Lehrer sehr wenig mit eingreifen oder auch bei zum Beispiel Vorträgen oder ja, Aktionen, die wir machen, dass man wirklich feststellt, alles, was ich jetzt gerade machen muss, das Ergebnis ist danach sichtbar und dafür bin ich verantwortlich gewesen.
Gerade auch bei den Planen von irgendwelchen Aktionen oder auch vom Planen meiner eigenen Wochenarbeit bei uns jetzt in der Schule, lernen die Kinder auch ihre Zeit selber einzuteilen und dadurch sehr selbstständig zu arbeiten. Das höre ich im Praktikum auch immer wieder, dass die Kinder für ihr Alter erstaunlich selbstständig auch sind und selbstbewusst. Und ich glaube, diese Selbstständigkeit, dieses Planen üben wir ja jede Woche eigentlich. Das sieht man da dann auf jeden Fall, dass sie das gut können. Und dieses Selbstbewusstsein kommt eben gerade auch durch die Beziehung mit den Kindern, die, glaube ich, keine Maschine ersetzen kann. Das Zwischenmenschliche, das Bestärken, was man den Kindern so gibt als Lehrer, das kann durch einen Roboter nicht ersetzt werden.
Und natürlich wollen wir die Medien nicht total verteufeln hier gerade. Wir arbeiten alle mit unseren Laptops, Handys, Computern und Co. Und die brauchen wir auch für den Alltag. Die erleichtern uns ganz, ganz vieles. Und wir können natürlich mit Google Maps unsere Strecken googeln. Und wir können auch in Google Fragen eingeben oder bei anderen Suchprogrammen, muss jetzt nicht nur Google sein, unsere Fragen stellen. Wir können mit unserem Taschenrechner Sachen ausrechnen lassen. Wir können uns Lernvideos anschauen. Das ist alles super wichtig.
Nicht, dass jetzt irgendwie rauskommt, an Monteschulen gibt es sowas nicht. Doch, wir haben das.
Genau. Und wenn die Kinder auch lernen, wie sie schnell und effektiv mit diesen Medien umgehen können, dann können sie auch verantwortungsbewusst recherchieren, Vorträge dadurch vorbereiten, Projekte eben planen, Wegstrecken herausfinden und so weiter. Und auch das ist natürlich essentiell und super wichtig.
Ich denke, in der Schule geht es auf jeden Fall darum, trotz aller künstlichen Intelligenz und allem Wissen, das man jetzt einfach ganz schnell bekommen kann, den Kindern Kompetenzen zu vermitteln. Wie komme ich gut zurecht mit diesen Medien, die mir zur Verfügung stellen? Wie kann ich was benutzen? Und vor allen Dingen unsere Aufgabe ist es auch, die Kinder so zu fördern, dass aus ihnen kleine und später große Persönlichkeiten werden, die sich in der Welt zurechtfinden.
Und optimal wäre es, wenn dabei Lerngruppen gemischt sind, sei es Altersmischungen, Leistungsmischungen, Mischungen, ganz egal, mit wenig Druck gearbeitet wird, dafür ein bisschen drauf geschaut wird, was die Kinder vielleicht schon können, wo die Interessen liegen und Medien im richtigen Rahmen dabei verwendet werden.
Ja, also man kann die Medien wunderbar nutzen für den Unterricht. Das macht uns auch leichter, dass man viele Sachen schnell nachgucken kann. Aber ich glaube, das Zwischenmenschliche und das Bestärken und die Beziehungsarbeit kann dadurch einfach nicht ersetzt werden, was für die Entwicklung der Kinder einfach ganz, ganz wichtig ist.
Ja, und sie sollte aktuell einen viel höheren Fokus kriegen, einen viel höheren Standard haben, als sie jetzt gerade in den Schulen gelebt wird. Ich denke, in jeder Schule eigentlich. Ja. Einfach, egal an welcher Schule man ist, da fehlt einfach die Zeit oft dafür, das Soziale so in den Vordergrund zu stellen, wie es eigentlich wichtig wäre.
Also nehmt auf jeden Fall mit. Das Soziale ist ganz, ganz wichtig. Manchmal ist sogar wichtiger als die Wissensvermittlung, weil sie das sich einfach selber wirklich später auch schnell holen können. Aber man kann den Kindern wirklich viel mitgeben.
Das Wort zum Donnerstag.
Und damit verabschieden wir uns in den Sonnenschein.
In die Pfingstferien. In die Sonnenschein-Pfingstferien.
Und wir hoffen, ihr freut euch über unsere Folge und habt jetzt noch einen schönen Tag.
Bis zum nächsten Mal.
In der Montagssprechstunde.